zu unserem nächsten Vortragsthema, zu der Frage, woher kommt die Kraft zu wollen? Ich denke, jeder der von uns, der in der Suchtarbeit tätig ist oder auch sonst mit Suchtkranken zu tun hat, ist immer wieder mit diesem Phänomen der fehlenden Motivation konfrontiert. Es sind dann schnell solche Formulierungen zu hören, der hat keine Motivation oder sie etwa ist einfach nur fremd motiviert. Mit einem Schmunzeln denke ich da an meine eigene Internatszeit zurück und an einen Kollegen, an einen 16-jährigen Kollegen von mir, der am Beginn eines Einkehrwochenendes einmal formuliert hat, ich will jetzt endlich wissen, was ich will. Ich will jetzt endlich wissen, was ich will. Natürlich wollte er unseren Einkehrtagsreferenten damit aufs Glatteis führen, was ihm auch gelungen ist. Und geblieben ist mir die Frage nach dem Wollen überhaupt. Gibt es nicht eine ganze Reihe von Dingen im Leben, die sich schlichtweg dem menschlichen Willen entziehen? Und gehört nicht gerade auch die Befreiung aus einer Sucht da dazu? Oder müssen wir nicht als allererstes schauen, was denn ein Suchtkranker braucht, damit er überhaupt motiviert sein kann? Oder noch ganz provokant, ist nicht die Sucht selber eine Motivation, um Unerfülltes im Leben zuzudecken oder wegzuschieben? Zu diesem Themenkreis haben wir uns einen Logotherapeuten eingeladen und ich begrüße Sie, Herr Dr. Christoph Kolbe, sehr herzlich. Noch ein paar Informationen zu Ihrer Person. Sie haben Pädagogik und Psychologie studiert, eine Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse gemacht. Sie sind Vorsitzender der GLE in Deutschland, das ist die Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, und sind auch Leiter der Norddeutschen Akademie für Logotherapie und Existenzanalyse mit Sitz in Hannover. Und jetzt bitte ich Sie um Ihren Vortrag.
Herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Gelegenheit, zu diesem spannenden Thema, wie ich finde, zu Ihnen sprechen zu können. Ich habe natürlich gefragt, als ich eingeladen wurde, hier einen Vortrag zu halten, warum lädt man mich ein, da ich nicht originär aus der Suchtarbeit komme. Und insofern bitte ich Sie, mir nachzusehen, wenn ich nur als Psychotherapeut spreche, der aus der Prägung der Existenzanalyse und Logotherapie Schulen spezifisch, aber auch tiefenpsychologisch orientiert, ich habe noch eine psychoanalytische Ausbildung, zu Ihnen jetzt hier sprechen wird. Ich werde also möglicherweise nicht den gesamten Erfahrungshorizont mitbringen, den Sie vielleicht zu diesem Thema bereits haben. Aber die Frage, die an mich herangetragen wurde, war einmal die Frage, inwiefern steht die Frage nach Sucht in Verbindung mit einem erfüllten Leben und inwiefern kann man an der Motivation arbeiten, wenn man mit Menschen arbeitet, die abhängig sind und unter Abhängigkeitsstörungen leiden. Dieses Thema werde ich also Ihnen vortragen, woher kommt die Kraft zum Wollen? Wie ich finde, eine der spannendsten Fragen der Psychologie, dass sich die verschiedenen Schulen auf sehr unterschiedliche Art und Weise erklären, was den Menschen in der Tiefe bewegt und motiviert, etwas zu tun oder zu lassen. Ich werde weniger grundsätzlich über die Freiheit des Willens an sich mit Ihnen nachdenken, aber es wird schon darum gehen, wie stark sind wir entscheidungsfähig, von welchen Motivationen sind wir geleitet, dass die Kraft überhaupt in uns entsteht, etwas zu wollen. Und wenn Sie es ganz direkt nehmen wollen, können Sie sich die Frage schon gleich selber am Anfang stellen, indem Sie überlegen, sind Sie jetzt hier, weil Sie wollen, weil Sie es gewollt haben, oder sind Sie hier, weil Sie mussten oder müssen, vielleicht aufgrund sozialer Erwünschtheit Ihres Arbeitgebers oder ähnlicher Dinge. Also wir werden diesen Fragen nachgehen. Das ist eine Frage, die natürlich nicht nur die Suchttherapie betrifft. Ich spreche also hier im Wesentlichen aus einer eher praktischen, aus einem eher praktischen Anwendungshintergrund als Psychotherapeut, in dessen Praxis auch Suchtthemen und Suchtfragen vorkommen. Und gleichzeitig spüren wir, dass diese Frage nicht nur dort von Bedeutung ist, sondern dass sie sich im Grunde durchs ganze Leben zieht. Insofern glaube ich, mit dem, was ich ansprechen werde, wahrscheinlich auch einige Antworten zu geben, hoffe ich zumindest, die insgesamt mit diesem Thema des Wollens in Verbindung stehen. Ich möchte im Wesentlichen meine Gedanken in zwei thematischen Schwerpunkten darlegen. Und der eine Schwerpunkt, etwas kürzere Schwerpunkt, soll sein, was macht die Sucht als Möglichkeit mit dem eigenen Leben und den Gegebenheiten der Welt umzugehen so reizvoll? So dass es zu dieser Problematik und Thematik überhaupt kommt. Ist Sucht im Ursprung nicht Folge anderer, insbesondere existenzieller Themen und erst in der manifesten Ausprägung nochmals ein eigenes Problem? Das ist eine Frage, die ich mir stelle, auf die ich versuche auch einige Antworten oder Hinweise zu geben. Diese Frage würde den Fokus darauf lenken, Sucht nicht nur hinsichtlich des Umgangs therapeutisch in den Griff bekommen zu wollen und zu müssen, sondern die hinter der Sucht liegende Unerfülltheit in den Blick zu nehmen. Vielleicht eröffnen sich sogar von hierher Antworten auf das Problem, warum die Reflexion und Methodik des Umgangs mit Suchtmitteln alleine nicht greift. Und ein zweiter inhaltlicher Schwerpunkt soll die Frage sein, wie entsteht Motivation? Diese Frage ist ja in der Suchttherapie von zentraler Bedeutung. Ohne Motivation von der Sucht loskommen zu wollen, ist eine Arbeit, eine Begleitung nicht möglich. Gibt es aber, und das ist die spannende Frage, Möglichkeiten, an dieser Motivation mit Patientinnen und Patienten zu arbeiten? Oder muss man sie als gegeben oder nicht gegeben hinnehmen? Und wie entsteht Willensstärke, wenn die Sucht in ihrer Dynamik und Kraft Einfluss auf den Menschen nimmt? Ich denke, das ist eine zentrale Frage, die Sie als Praktiker interessieren wird, weil damit hat man täglich zu tun. Will der, was will der, macht es noch Sinn, miteinander diese Arbeit fortzusetzen? Worum geht es eigentlich? Ich werde meine Gedanken in vier thematischen Schritten entfalten. Und der erste Schritt, der erste Gedanke soll sein, was macht Sucht reizvoll? Also ich habe diesen Vortrag zum Anlass genommen, mir selbst anhand meiner Erfahrungen in der Arbeit mit Suchtpatienten einige Gedanken zu diesem Thema zu machen. Möglicherweise spreche ich Dinge an, die Ihnen Selbstverständlichkeiten sind. Für mich ist es eine Vergewisserung gewesen, die wichtig war, worum geht es eigentlich in der suchttherapeutischen Arbeit nach meiner Überzeugung. Diese Gedanken haben also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das zentrale Verständnis, das ich habe, ist, dass Sucht der Bewältigung existenziell unerfüllter Themen dient. Hier spreche ich natürlich jetzt als Psychotherapeut aus der Erfahrung der psychotherapeutischen Arbeit mit Patientinnen und Patienten. Also Sucht dient der Bewältigung existenziell unerfüllter Themen. Jeder Mensch ist ausgerichtet danach, seinem Leben einen gelingenden Lebensentwurf zu geben. Frankl hat das so ausgedrückt, dass er gesagt hat, jeder Mensch strebt nach Sinn. Das, was er tut, soll von ihm als sinnvoll empfunden werden. Und wenn er das, was er tut, nicht als sinnvoll erlebt, dann leidet er. Dieses Leiden beschreibt er als einen Leiden am Sinn. Das ist eine der zentralsten und tiefsten Motivationen, ein Unglücklichsein, was zunächst mal noch diesseits aller möglichen weiteren psychischen Schwierigkeiten ist, die Menschen haben und haben können. Das Leiden am Sinn, das heißt positiv gesprochen, im Grunde geht es uns in unserer Lebensgestaltung darum, dass wir das, was wir tun, authentisch erleben wollen, als stimmig erleben wollen, um auf diese Art und Weise Erfüllung zu erfahren. Das heißt, der Mensch braucht die Erfahrung von Sinn, um nicht nur befriedigt zu sein in seinem Leben, sondern auch erfüllt zu sein. So unterscheiden wir in der Existenzanalyse die beiden Ebenen, Befriedigung und Erfüllung. Dazu werde ich in der Folge Ihnen noch etwas ausführlicher an einem Schaubild dieses deutlich machen. Das heißt, wenn wir alles haben, was wir brauchen, ist damit noch nicht automatisch für uns eine Sinnausrichtung gegeben. Diese Sinnfrage bleibt also immer noch eine dahinterliegende Frage. Ich bin der Überzeugung, dass Suchtstörungen oder hinter Suchtstörungen existenzielle Verunsicherungen stehen, die einerseits auf dieser Sinnebene liegen können, aber darüber hinaus auch psychische Erkrankungen einen wesentlichen Hintergrund bilden können. Auch dazu möchte ich Ihnen in der Folge einige Ausführungen geben. Die Erfahrung, die ich in diesem Zusammenhang mache und gemacht habe, ist, dass ich Sucht als eine Coping-Reaktion kennengelernt habe. Sucht ist also die Möglichkeit, eine Frustration durch ein bestimmtes Mittel zu lösen. Das scheint mir das zu sein, was Sucht so reizbar macht. Sucht schafft Entlastung auf direktem Weg. Stellt also einen Zustand her, in dem es uns besser geht als vorher. Somit ist Sucht also eine Möglichkeit, Spannung abzubauen und auszugleichen, ohne sie durcharbeiten oder aushalten zu müssen. Und das heißt im Letzten auch, ohne eigenverantwortlich aktiv sein zu müssen. Also hinsichtlich dieser Spannung eigenverantwortlich. Wenn wir jetzt fragen, worum geht es in den Spannungen, die durch ein Suchtmittel entlastet werden, dann kann man weiter fragen und wird sehen, dass hinter diesen Spannungen in der Regel Mangel- oder Verletzungserfahrungen stehen. Diese Mangel- und Verletzungserfahrungen, die Menschen auf dem Weg ihres Lebens gemacht haben, entfalten einen Druck, entfalten eine Spannung. Und diese Spannung kann durch das Mittel der Sucht behoben werden. Das heißt, der Mensch hat auf diese Weise einen sehr direkten Weg zur Verfügung, sich besser zu fühlen. Das ist ein etwas leichterer Weg, als über die Klärung der Spannung, möglicherweise die Auflösung der Spannung, in die innere Erfahrung einer Zufriedenheit oder, wenn es gelingen kann, sogar Erfülltheit zu gelangen. Der Druck entsteht also aus den unbewältigten existenziellen Themen für den Menschen. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht an irgendeiner Stelle existenzielle Themen in sich trägt, die Druck machen, die mehr oder weniger gut aus dem Lebensweg heraus verarbeitet wurden. Diese Themen, die diesen Druck machen, machen uns im Grunde genommen Angst. Und auch hier kann man das Reizvolle des Suchtmittels sehen, nämlich dass es hilft, nicht der Angst begegnen zu müssen. Nämlich nicht an der Stelle in die Durcharbeitung der Spannung gehe, sondern in die Aufhebung der Spannung, indem ich einen anderen Zustand herstelle. Das scheint mir das Wesentliche zu sein. Und wir unterscheiden in der Existenzanalyse, in der Ausprägung, es gibt verschiedene Schulen in unserem Lager, und ich spreche aus einer Richtung, in der es wesentliche Weiterentwicklungen dieses Ansatzes gegeben hat. Und in dieser Richtung unterscheiden wir verschiedene Möglichkeiten, Coping-Reaktionen, wie Menschen, wenn sie in Verunsicherungen hineinkommen, wenn sie Spannungszustände auslösen oder bewältigen müssen, wenn sie Ängste bewältigen müssen, wie sie mit denen zurechtkommen. Diese Coping-Reaktionen beschreiben wir in einem Stufenmodell. Und in diesem Stufenmodell gibt es eine erste Stufe, das nennen wir die Stufe der Flucht, wo wir im Grunde, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, durch Flucht versuchen, uns der Schwierigkeit zu entziehen. Das ist biologisch dem Menschen mitgegeben, eine Möglichkeit, die sinnvoll ist. Wenn ein Auto schnell über die Straße fährt und Sie sehen, dass es entgegenkommt, werden Sie rennen, um auf die andere Straßenseite zu kommen. Und auf diese Art und Weise bewältigen Sie eine Gefahr. Die Schwierigkeit ist jetzt, wenn Menschen im Hinblick auf innere Schwierigkeiten fliehen und diese Flucht zu einer grundlegenden Verhaltensweise führt, also zu einem Reaktionsmuster führt und dann typisch wird für diesen Menschen, sich zu verhalten. Also immer, wenn er in die Not kommt, dass ihn etwas bedroht, flieht er. Und so scheint mir Sucht ein Mittel zu sein, das auf etwas bequeme Weise eine Entlastung bietet, also eine Fluchtmöglichkeit bietet, aus einem bestimmten unangenehm erlebten Zustand herauszukommen. Man könnte jetzt noch diese Zustände gemäß der Themen des Menschen unterscheiden, aber diese Zeit ist hier nicht. Deswegen möchte ich das nur so grundsätzlich andeuten. Sucht ist somit eine Form der Selbstmedikation. Das heißt, man hilft sich auf diese Art und Weise, sich besser zu fühlen. Ob die gesund ist, ist eine andere Frage. Ob sie gut ist, ist eine andere Frage. Aber das daran wird zunächst einmal gut erlebt. Das macht es auch so schwer, weil diese Möglichkeit so verführerisch nahe liegt, andere, viel anspruchsvollere Wege stattdessen zu gehen, die ein Aushalten dieser Spannung zur Grundlage haben. Erst in zweiter Linie sehe ich dann die abhängig machende Struktur des Suchtmittels. Das scheint mir ein nächstes Problem zu sein, mit dem man dann in der Folge zu tun hat. Also mir scheint es wichtig zu sein, diese beiden Fragestellungen auseinanderzuhalten. Also aus dem Blickwinkel der Unerfülltheit existenzieller Strebungen und Bedürfnisse ist Sucht eine Folge, aber nicht der Grund einer Erkrankung. Ja, der Grund ist häufig ein anderer. Die Sucht ist lediglich in Anführungsstrichen ein Mittel, damit zurechtzukommen und umzugehen. Was sucht der Süchtige? Er sucht Freiheit von dieser Gebundenheit an ein Thema, an unangenehme Zustände. Er sucht Entlastung und er sucht Gelingen, die er sich auf diese Weise, vielleicht den Erfolg eines Glücksspiels oder Ähnliches, versucht herzustellen. Ich glaube, er sucht weniger oder gar nicht den vermeintlichen Kick. Seine Not ist die Unfähigkeit, sich in seiner Befindlichkeit zu regulieren und anders in die Welt einzubringen. Dies ist auch schon ein Hinweis für die Therapie. Es geht in der Begleitung also wesentlich darum, die Spannung auszuhalten und den dahinter liegenden Kummer zu verstehen. Und damit berühren wir als weiteren Themenkreis die Frage, was bewegt den Menschen, wie entsteht Motivation? Diese Frage ist in zweifacher Hinsicht in unserem thematischen Zusammenhang von Bedeutung. Erstens, welche existenziellen Themen bewegen den Menschen, weil er Mensch ist? Also wenn wir fragen, was bewegt den Menschen, müssen wir im Grunde die Frage stellen, was ist im Grunde das, was jeden Menschen in dem Moment, wo er Mensch ist, bewegt? Das ist ein erster Punkt, zu dem ich Ihnen gleich etwas sagen möchte. Und die zweite, konkretere Frage wäre dann, wie entsteht eine Motivation mit der Sucht, wenn sie denn so ein Weg sein kann, der mir hilft, mich zu entlasten und zu fühlen, trotzdem anders umzugehen und mich ihr zu stellen. Insbesondere für die Praktiker unter Ihnen vermute ich diese Frage als zentral und bedeutsam, denn ohne dass der Patient will, können wir nicht mit ihm arbeiten. Das gilt auch für die gesamte Psychotherapie. Weil er aber so häufig nicht oder nicht mehr will, werden wir aus einer gewissen Resignation heraus im Umgang mit ihm zunehmend appellativ. Wir fordern den Willen ein, damit eine therapeutische oder psychosoziale Begleitung sinnvoll bleibt. Das aber führt meistens nicht weiter und läuft ins Leere. So entstehen Frustrationen, Druck, Gleichgültigkeit und schlussendlich Resignation bei allen Beteiligten. Wenn Sie länger in dieser Arbeit tätig sind, werden Sie damit hinreichend Erfahrung gemacht haben. Und je nachdem, wie die Antwort auf diese Fragestellung aussieht, wird das über die innere Erfülltheit Ihrer eigenen Tätigkeit maßgeblich entscheiden. So viel zu einigen grundsätzlichen Überlegungen, was macht Sucht reizvoll? Und jetzt komme ich zu einem zweiten Gedankenschritt. Und ich möchte Ihnen eine erste Quelle nennen, der Motivation. Diese erste Quelle sind Bedürfnisse, die ein Mensch hat. Und diese Bedürfnisse, diese spezifischen Bedürfnisse, die ich Ihnen nahebringen werde, haben ein Ziel, nämlich das Ziel, das Leben des Menschen zu erhalten. In diesem ersten Schritt, den ich Ihnen darlegen will, geht es noch nicht um die Weltgestaltung, in die der Mensch hineingestellt ist, sondern es geht viel bescheidener zunächst einmal um die Frage, wie kann ich gut am Leben sein? Wie ist mein Leben, dieses mein Leben, gut aufgehoben? Also, bevor wir uns in die Welt hinein entwerfen und nach sinnvollen Aufgaben fragen, also Frankl hat diese große Frage nach dem Sinn im Leben für den Menschen entfaltet, bevor wir diese Frage im Grunde stellen und unsere Antworten versuchen zu geben und zu finden, stellen wir fest, dass wir zentrale Grundbedürfnisse und existenzielle Haltungen berücksichtigen müssen, damit dieser Sinnentwurf möglich wird. Die Berücksichtigung dieser Grundbedürfnisse und Haltungen dienen der Lebenserhaltung. In der Folge ist es dem Menschen dann möglich, ohne sich in den Grundbedingungen des Lebenkönnens bedroht zu fühlen, zu der oben bereits dargelegten Lebenserfüllung zu finden. Und ich werde Ihnen jetzt diese Bedürfnisse, die wir in der Existenzanalyse Grundmotivationen nennen, einmal kurz skizzieren. Zu diesen Bedürfnissen gehören einmal die vitalen Triebe, zum Beispiel der Trieb der Lebenserhaltung, Hunger, Bewegung, Sexualität und so weiter. Das sind grundlegende, basale Triebe, die nach Befriedigung verlangen, damit es uns wieder gut geht und besser geht. Das heißt, sie sind jetzt alle hier ausgeruht und konzentriert da, weil sie eben etwas gegessen haben. Wenn man zu lange nichts isst, wird man unruhig. Meine Kinder, habe ich erlebt, wurden dann auch ungenießbar. Ja, und in dem Moment, wo sie was gegessen haben, waren sie auf einmal wieder friedlich. Das heißt, es gibt sowas wie grundlegende Tatbestände, die es notwendig machen, dass wir sie berücksichtigen. Das sind die vitalen Triebe. Aber über diese vitalen Triebe hinaus lassen sich sogenannte personal-existenzielle Grundmotivationen formulieren. Das ist eine Systematik, die von Alfred Lengle stammt, der hier wahrscheinlich vielen auch bekannt ist. Ein Vorarlberger, der in Götzis geboren wurde, also etwas unterhalb des Berges hier. Er hat eine Systematik gefunden und im Grunde vertreten wir in der neueren Existenzanalyse ein Modell, dass wir sagen, in den Grundmotivationen gibt es einerseits eine Bedürfnisebene, das heißt, wir sind als Menschen, weil wir Menschen sind, darauf angewiesen, dieses zu bekommen und gleichzeitig streben wir aber auch danach, das zu geben. Also es ist nicht nur das passivische Bekommen müssen, sondern es ist auch das aktive, sich in dieser Weise in die Welt hinein zu begeben. Und man kann sie unterscheiden in vier große Themenkreise, wobei die ersten drei auch einen maßgeblich bedürfnisorientierten Aspekt haben. Das vierte habe ich an dieser Stelle der Systematik halber hinzugenommen, soll aber etwas später noch einmal kommen, hat mehr einen den Sinnaspekt zum Fokus. Das heißt, in einem ersten Aspekt geht es für jeden Menschen darum, dass er sich in den Gegebenheiten seines Lebens sicher fühlen möchte. Wir haben ein Grundbedürfnis, dass dort, wo wir leben, dieses Leben von uns als sicher erlebt wird. Und wenn wir diese Sicherheit erfahren können, dann können wir Vertrauen schenken. Das ist eine ganz wichtige Möglichkeit. Man kann aus dieser Motivation heraus feststellen, Menschen, die sich sehr unsicher erleben, sind ängstliche Menschen. Also zu dieser Systematik passt eine Nosologie, die deutlich macht, dort wo, also wenn man schaut, was ist das Thema ängstlicher Menschen, dann stellt man fest, im Grunde wiegt in ihnen, dass die Sorge, überwiegt die Sorge, sich letztlich immer etwas unsicher zu erleben. Ja, wenn Sie hier einen Raum haben, der zu klein wäre und es stehen zu wenig Stühle drin, dann werden die Ängstlichen unter Ihnen schon sehr frühzeitig da sein, um sich den Platz zu sichern, damit sie in jedem Falle hier gut sitzen können. Ja, ich habe mal in Wien eine Vorlesung gehabt, da haben sie mir einen Raum für 70 Personen gegeben und ich wusste, da kommen 120 oder 150 Leute und Studenten. Und dann war klar, dass ein unglaublicher Ärger vorprogrammiert ist über die Tatsache, nicht einen Platz zu haben für etwas, wo man einen Platz braucht, um an einer Veranstaltung teilnehmen zu können, die man für den Abschluss seines Studiums ebenfalls braucht. Also ich möchte damit sagen, das ist vielleicht das basalste Grundbedürfnis, das wir haben, dass wir uns sicher fühlen, dass Eltern verlässlich sind, dass Zusagen eingehalten werden, dass Verabredungen so sind, wie man sie miteinander verabredet hat und so weiter. Wenn ständig unklar ist, ob Ihr Arbeitsplatz verlängert wird oder nicht, das Anstellungsverhältnis, ob der Träger noch das Gehalt bezahlen kann, dann wird das eine ganz bestimmte innere Unruhe in Ihnen erzeugen. Also Sie müssten schon wahrscheinlich ein großes Konto haben, um damit gelassen umzugehen und zu sagen, naja, wenn das da nicht mehr weitergeht, gehe ich halt woanders hin. Ja, und so erklärt sich, warum in Zeiten, wo wir uns bedroht fühlen, viel Unruhe da ist. Am ehesten kann man das im Nahostkonflikt sehen, wo im Grunde zwei Völker territorial den gleichen Ort beanspruchen und im Grunde kein Frieden entsteht, weil keiner einen Ort hat, wo er in Ruhe sein kann. Es ließe sich viel dazu sagen, daraus fokussiert etwas oder daraus folgt etwas, nämlich die Fähigkeit zu können. Überall, wo wir uns sicher fühlen, können wir auch etwas. Und damit sind wir schon bei einem der wesentlichen Pfeiler des Wollens. Wollen hat zutiefst zu tun mit der Erfahrung, etwas zu können. Ja, wenn wir etwas nicht können, erleben wir uns als unsicher. Das zweite große Thema ist das Thema der Beziehung. Das heißt, wir möchten nicht nur da sein können, sondern wir möchten in Beziehung treten können. Die Mutter freut sich, wenn das Kind geboren wird. Wenn sie auf die Arbeit kommen, gibt es einen Kollegen, der lächelt, weil sie durch die Tür kommen. Es wird schwer sein für sie, sich auf Dauer wohlzufühlen, wenn sie zur Tür hineinkommen und merken, wie die Stimmung eisig wird im Team, weil sie dazukommen, weil man im Grunde sie nicht da haben will. Ja? Das heißt, es ist etwas sehr Zentrales für uns, diese Erfahrung des Angenommenseins, des Erwünschtseins gemacht zu haben. Eine zentrale Erfahrung, die viele Menschen leider nicht gemacht haben, weil sie abgelehnt wurden, weil sie so nicht gewollt wurden, dass sie überhaupt da waren. Diese Erfahrung machen wir als Beziehungserfahrung. Wir spüren dann, dass es gut ist, zu sein. Und aus dieser Tatsache, dort überall, wo wir spüren, dass es gut ist, zu sein, entsteht emotional etwas ganz Entscheidendes, nämlich es entsteht die Qualität, etwas zu mögen. Da gehen wir gerne hin, da fühlen wir uns wohl. Ja, und Sie merken, das Können ist noch etwas anderes als das Mögen. Im Mögen spüre ich eine emotionale Bejahung zu dem, was ich da tue und wo ich bin. So, und damit haben wir einen zweiten Pfeiler später für das Wollen, nämlich dass das, was ich tun muss oder auch tun will, dass das eine Qualität haben muss, dass ich es auch mag. So, und dann gibt es einen dritten Pfeiler, das ist die Achtung. Der ist sehr interessant. Das bedeutet nämlich, dass dort, weil wir Mensch sind, wollen wir nicht nur so sein müssen, wie man uns haben will, sondern wir möchten wir selbst sein dürfen. Wir möchten uns in unserem Eigensein, in unserer Eigenart einbringen. Wir wollen uns unterscheiden von anderen. Im Grunde damit unsere Einzigartigkeit zeigen. Da ich viel reise, habe ich Gelegenheit, viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen und auf Bahnhöfen und Flughäfen und so weiter zu beobachten. Und ich finde das unglaublich spannend und interessant, die Individualität von Menschen zu sehen. Wie sie sich kleiden, wie sie etwas Besonderes zum Ausdruck bringen, wie sie Wert darauf legen, dass dieses Accessoire sie schmückt und so weiter. Ja, und diese Einzigartigkeit verlangt eine Legitimität. Sie verlangt, dass andere zulassen, dass das, was mir wichtig ist, wichtig sein darf. Ich bin ja viele Jahre hier in Vorarlberg zu Ausbildungen und Weiterbildungen und kenne ein bisschen das Thema, wenn der ländliche Raum etwas zu sozial kontrolliert ist, dann kann das schon manchmal ein Problem werden, wenn man spürt, etwas zu wollen, von dem man nicht weiß, ob man es darf, weil man weiß schon genau, wie die Nachbarn reagieren. Damit, ja? Solche Themen kennen wir aus dem großstädtischen Raum nicht. Da grüßt man sich noch nicht mal, wenn man in einer Straße wohnt. Ja? Also da ist vieles unverbindlicher, dadurch auch möglicher. Auf der anderen Seite hat das dann wieder andere Probleme zur Folge. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass etwas, was für uns Bedeutung hat, was wir einbringen wollen, was für Sie in Ihrer Arbeit wichtig ist, das braucht einen Raum der Erlaubnis, dass Sie das leben können. Ein Raum der Legitimation, sonst entsteht Störung. Diese Legitimation, aus diesem heraus entsteht das Dürfen, das ist der dritte Pfeiler des Wollens. Wenn wir etwas dürfen, dann können wir auch das, was wir dürfen, tun. Wenn wir zwar wissen, was wir wollen, aber wir wissen nicht, ob wir es dürfen, dann werden wir immer wieder zweifeln, ob es legitim ist. Darf ein Mann sich von seiner Frau trennen, wenn er weiß, dass zwei Kinder sehr leiden und die Partnerin die Trennung gar nicht will? Das ist ein ganz häufiges Thema, was ich in Psychotherapien durcharbeiten muss. Kann ich das verantworten? Obwohl ich spüre, diese Beziehung stimmt nicht mehr. Wie lebe ich das? Also das sind keine abstrakten Fragen, sondern das sind sehr reale Fragen, die jeden Menschen umtreiben. Das ist also die Frage nach der Wertschätzung, nach der Achtung. Und ein vierter Aspekt ist der Sinnkontext. Das heißt, dass ich etwas realisieren will, was mir bedeutsam ist, was mir wertvoll ist. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Ich mache jetzt einen kleinen Exkurs. Um diese Themen sorgt sich unsere Psyche. Die Psyche hat die Aufgabe, für das Überleben und das Wohlbefinden Sorge zu tragen, indem sie sich zu Wort meldet, durch unangenehme Zustände, die sie uns schickt. Wir fühlen uns unwohl, wir erleben uns voller Angst, wir erleben uns bedroht und so weiter. Ja? Sie ist gleichzeitig ein Speicher des Gestimmtseins in der Welt, aber das will ich hier nicht ausführen, aber sie mobilisiert auch Kräfte. Sie lässt uns wachsam sein und sie lässt uns schützen, nämlich dort, wo wir uns bedroht fühlen. Und hier schließt sich jetzt ein erster kleiner Kreis, nämlich dass, wenn wir sagen, dass Sucht Coping-Reaktion ist für einen als unerfüllt erlebten Zustand, dann ist hier eine Möglichkeit, dass wir uns durch die Sucht in eine Schutzreaktion begeben, um etwas Unangenehmes nicht aushalten zu müssen. Der Ort der Psyche ist binnenhaft, das heißt, wir sind in der Psyche nur auf uns selbst angewiesen. Was ist das Wichtige des psychischen Wohlbefindens? Dass wir integer bleiben, unser Leben in guter Weise als gut erlebt wird. Also die Lebenserhaltung ist sehr zentral. Ich will das hier nur so andeuten, weil das sonst ein bisschen einen anderen Themenkontext berührt. Es gibt die spezielle Aufgabe der Psychodynamik, die uns nämlich hilft, vor Bedrohungen zu schützen. Einmal hinsichtlich der vitalen Selbsterhaltung. Das bedeutet, wenn das Auto schnell über die Straße fährt, rennen wir weg. Auf diese Art und Weise müssen wir nicht lange nachdenken und überlegen, na, wie viel Geschwindigkeit hat das Auto wohl? Werde ich oder das Auto schneller sein oder? Sondern wir nehmen die Füße in die Hand und rennen los. Ja? Und so ähnlich machen wir es auch hinsichtlich der existenziellen Haltung. Wenn Sie nicht genau wissen, ob das legitim ist, was Sie da tun, ja, dann können Sie ein Schutzverhalten anwenden, dass Sie sehr scharf andere entwerten und rivalisieren. Also die ganzen Selbststörungen gehören in diesen Themenkontext zum Beispiel hinein. Die Depressionsstörungen gehören hier hinein, hier gehören die Selbststörungen hinein, die Depressionsstörungen, die Angststörungen. Hier, das würde ich nicht als psychopathologische Störung parallelisieren. So, das bedeutet, in all diesen, wir haben ganz bestimmte Verhaltensweisen, in denen wir uns schützen, um an dieser Stelle wieder in einen Zustand des Wohlbefindens und der Ausgeglichenheit zu kommen. Ein dritter Gedankenstritt. Der suchterkrankte Mensch kann sich zu sich selbst und seinen Gefühlen verhalten. Das heißt, ich möchte jetzt darüber reden, dass der Mensch die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung hat, trotz Mangelerfahrung. Wir haben eben gesehen, was sind grundlegende Bedürfnisse? Und diese grundlegenden Bedürfnisse können aufgrund lebensgeschichtlicher Einflüsse verletzt sein. Es gibt keinen Menschen, der so gesund groß wird, dass er nichts erlebt hat, was ihn nicht auch belastet hätte und betroffen hätte in einem dieser großen Themenkreise, die ich gerade genannt habe. Nicht immer führt das zu seelischen Störungen und Verletzungen, aber die Verletzungen als solchen oder Mangelerfahrungen tragen wir möglicherweise in uns. Und Frankl hat jetzt einen sehr interessanten Gedanken in die Psychotherapie hineingebracht. Er hat nämlich gezeigt, dass der Mensch trotz Mangelerfahrung die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung hat. Warum erwähne ich den Gedanken an dieser Stelle? Weil ich glaube, dass er im Umgang mit Suchtthematik sehr wichtig ist. Das würde bedeuten, obwohl es mir nicht gut geht, obwohl ich einen Spannungszustand erlebe, bleibt eine Möglichkeit, mit einer Situation so oder so umzugehen. Warum ist diese Möglichkeit gegeben? Weil der Mensch fähig ist zur Selbstdistanzierung. Ein Phänomen, was die neuere Traumatherapie in besonderer Weise entdeckt hat wieder. Sie sagt, wir können gar nicht alles aufarbeiten, was in dieser schlimmen Weise Menschen passiert ist. Wir können ihnen aber helfen, in Distanz zu dem Schlimmen zu kommen und aus dieser Distanz heraus vielleicht sogar mit dem schlimm Geschehenen oder mit dem jetzigen Leben umgehen zu können. Das ist eine interessante Fähigkeit des Menschen, dass er sie, obwohl er Handicaps in seinem Leben erfahren hat, behält und auf diese Fähigkeit zurückgreifen kann. Frankl spricht an dieser Stelle vom sogenannten psychonoetischen Antagonismus. Ich zitiere einmal Viktor Frankl: Auf die geistige Person, auf die Macht des Geistes, sich dem Psychophysikum entgegenzustellen, ihm zu trotzen, Auf diese Trotzmacht des Geistes rechnet die Logotherapie, auf diese Macht rekurriert sie, an diese Macht appelliert sie. Also die Fähigkeit des Menschen, weil er geistig ist, aus dieser Geistigkeit heraus dem eigenen Psychophysikum entgegenzutreten. Also dass diese Idee, ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Damit daraus jetzt kein Widerspruch entsteht. Die Psyche achtet auf das leibliche Wohl. Sie sehen hier eine psychische Vitalachse in dieser Skizze. Das heißt, auf dieser Ebene finden sich die Kernthemen, die ich eben gerade formuliert habe, die im Grunde dazu führen, dass wir uns in unserem Leben zufrieden erleben, dass wir uns wohlfühlen mit uns selber. Man kann auch sagen, wenn Sie diesen Balken hier nach rechts sehen, dann wäre das der Zustand, in dem wir uns angenehm erleben, weil für uns gut gesorgt ist. Angenehm für uns selbst erleben. Das ist hier ist noch eine binnenhafte Sicht. Das heißt, die Psyche ist quasi dient der Lebenserhaltung. Demgegenüber aber ist jeder Mensch nicht nur an der Erhaltung seiner selbst interessiert. Sie können es sich jetzt schön zu Hause machen. Sie können Ihr Wohnzimmer nett eingerichtet haben, jeden Morgen Brötchen essen, weil die Ihnen gut schmecken. Und irgendwann werden Sie in Ihrem Wohnzimmer sitzen und sagen, und jetzt? Also worum soll es jetzt gehen an diesem Tag? So, und das ist interessant. Diese Frage, worum soll es jetzt gehen, ist eine Frage, die nicht aus der innerpsychischen Befindlichkeit kommt, sondern aus der Geistigkeit des Menschen. Weil der Mensch ein geistiges Wesen ist, stellt er sich die Frage, worum soll es denn gehen? Und das Spannende daran ist, wenn wir eine Antwort auf diese Frage finden, sind wir sogar bereit, psychische Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Das heißt, um einer interessanten Tätigkeit willen, bin ich bereit, meine Müdigkeit eine Weile zurückzustellen. Wenn ich nur dem innerpsychischen Bedürfnis der Müdigkeit auf der Vitalebene nachgehen würde, würde ich sagen, jetzt muss ich gehen. Und das Gespräch, das man am Abend führt, ist plötzlich so interessant, dass man sagt, trotz der Müdigkeit bleibe ich auf und bleibe dabei. Vielleicht macht mich das Gespräch sogar wieder wach und munter. Und auf diese Art und Weise verfolge ich die Begegnung, den Gedanken und dieses Gespräch. Ja, das heißt, wir sind als Menschen durch dieses Modell macht das deutlicher. Wir haben als Menschen einerseits die Möglichkeit, uns auszurichten auf Werte hin und gleichzeitig auf einer leiblich-psychischen Ebene mit Spannungszuständen umzugehen. Natürlich fühlen wir uns alle am wohlsten, wenn wir uns ungefähr oben rechts ansiedeln können. Das ist dort, wo das, was wir tun, von uns in einem höchsten Maße als stimmig erlebt wird, als herausfordernd, als gut erlebt wird, auf dieser personalen Erfüllungsachse, und gleichzeitig angenehm erlebt wird. Etwas anderes ist es, wenn wir uns oben links bewegen. Das heißt, dort ist etwas unangenehm für uns, aber trotzdem richtig. Wir spüren dann, ich stelle eine Frage in einer Teamsitzung und habe ein wenig Angst, wie die anderen diese Frage finden werden und ob mich mein Vorgesetzter anschließend noch mag. Aber ich meine, es ist wichtig, mich für diesen Sachverhalt einzusetzen. Dann ist das oben links. Am schlechtesten geht es uns unten links. Wenn die Erfüllung nicht gegeben ist und es uns außerdem schlecht geht. So. Warum ist dieses Modell wichtig? Weil es uns helfen kann, in der suchtherapeutischen Arbeit mit der Spannung den Patienten oder den Klienten anzuleiten, mit Spannungen umzugehen, wenn es etwas gibt, wofür es sich lohnt, die Spannung auszuhalten. Und diesen letzten Gedanken möchte ich Ihnen jetzt darlegen. Die zweite Quelle, also die erste Quelle sind Bedürfnisse, haben wir gesagt, für Motivation. Die zweite Quelle der Motivation kommt aus der inneren Begegnung mit etwas als wertvoll Empfundenen. Hier ist das Ziel nicht die Lebenserhaltung, sondern die Weltgestaltung, so nennen wir es. Die zentrale These in der Existenzanalyse lautet deshalb, das Wollen im Menschen entsteht dadurch, dass es für den Menschen in einer konkreten Lebenssituation um etwas Wertvolles geht. Die Verwirklichung dieses Wertvollen gibt seinem Leben Sinn und Erfüllung. Also, wenn Sie hierher kommen und etwas an der Begegnung hier durch die inhaltlichen Beiträge oder durch das Begegnen untereinander ist für Sie wertvoll und wichtig, dann wird es sinnvoll gewesen sein, hierher gekommen zu sein. Wenn Sie am Ende dieses Tages feststellen, da war nichts Wertvolles drin, dann wird diese Begegnung mit wenig Sinnerfahrung getragen erlebt werden. Wenn Sie nur kommen, weil Ihr Dienstgeber Sie verpflichtet hat, hierher zu kommen, haben Sie noch keinen eigenen persönlichen oder personalen Wert, so nennen wir das in der Existenzanalyse, für sich in dieser Begegnung hier zu sein gefunden. Außer den Erhalt Ihres Arbeitsplatzes. Das ist ja auch ein Wert. Ja, so. Aber der wird auf Dauer sehr abstrakt und groß sein, wenn man nur aus diesen Hintergründen etwas tut. Diese Fragen gilt es natürlich herunterzubrechen in die Ebene suchttherapeutischer Begleitung. Also, wir tun Dinge einerseits, weil uns innerpsychische Bedürfnisse dazu antreiben und diese Bedürfnisse oft aus einer Mangelerfahrung kommen, mit Ängsten belegt sind und deswegen unangenehm sind, diesen zu begegnen. Wenn wir sie in guter Weise berücksichtigen, fühlen wir uns wohl. Wir tun aber etwas aus einer zweiten Quelle, nämlich weil es um etwas Wertvolles in einer konkreten Lebenssituation gehen soll. So, und das Interessante ist, dieses spüren wir in unserem Erleben qualitativ verschieden. Bedürfnisse erleben wir in der Regel so, dass wir sie befriedigen müssen. Man muss was essen, um das Hungergefühl nicht mehr zu haben und so weiter. Werte, die wir verwirklichen, erleben wir im Verbund damit, dass wir etwas wollen. Und jetzt ist das Interessante, ich kann sogar etwas wollen, was ich muss. Wenn ich nämlich in dem, was ich muss, einen personalen Wert sehe. Wenn ich den nicht finde, bleibt es ein Müssen. Damit ist die Antwort gegeben, im Grunde Motivation entsteht. Sie entsteht nämlich dadurch, dass der Mensch berührt ist von etwas, was ihm wertvoll ist. So. Ich habe am Wochenende ein Seminar gehabt und eine Teilnehmerin hat erzählt, ich habe mir viele Jahre vorgenommen, nicht mehr zu rauchen. Das hat nie geklappt. Ich habe immer anschließend weiter geraucht. Dann habe ich eine Krebserkrankung bekommen und durch diese Erkrankung habe ich festgestellt, wie wichtig mir mein Leben ist. Und mit dieser Eindeutigkeit, diese Bedeutsamkeit des eigenen Lebens gefühlt und gespürt zu haben, habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört zu rauchen. Das heißt also, wenn Sie mit Menschen arbeiten, um zu schauen, ob sie etwas verändern wollen, dann werden Sie mit ihnen daran arbeiten müssen, was für sie wertvoll und bedeutsam ist. Insofern stimme ich sehr auch meinem Vorredner heute Vormittag zu, der gesagt hat, es nutzt nicht einfach nur Ziele zu vereinbaren, wenn diese nicht von personalen Werten her getragen erlebt werden. Deswegen funktioniert vieles auch in Unternehmenscoachings und so weiter nicht. Ja? Wenn im Grunde das Ziel nicht von einer inneren Bejahung der Beteiligten als Wert erlebt wird. Nur dann wird sich etwas bewegen. Und manchmal kann ja die Entlastung, ja, dieser schnelle Weg zur Entlastung, als höher empfunden werden, als den mühsamen Weg der Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten und so weiter zu gehen. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, weshalb es so schwer ist, in das Kontinuum der Motivation zu kommen, sich auseinanderzusetzen. Ich möchte noch ein paar abschließende Gedanken Ihnen sagen. Wenn wir auf diese Weise dem Wollen begegnen, Frage was, dann habe ich Ihnen versucht zu zeigen, der Weg geht über den Wert. Das heißt, wir kommen nur über den Wert ins Wollen, wir kommen nicht an sich ins Wollen. Das heißt, Sie können nicht sagen, ich will wollen. Es muss etwas geben, was Ihr Wollen auslöst. Wenn man diesen Gedanken einmal versteht und innerlich nachvollzieht, ist er sehr aufregend, weil er ist erstens beunruhigend und zweitens entlastend. Beunruhigend ist er deshalb, weil wir eigentlich nie wissen, welche Werte uns begegnen. Dass wir streng genommen wenig Einfluss auf uns haben. in dem, was wir wollen. Im Grunde besteht der Einfluss darin, uns zu öffnen, dass das, was uns wertvoll werden kann, potenziell wertvoll werden kann, uns begegnen kann, damit es ein Wollen in uns auslöst. Und das ist gleichzeitig das Entlastende. Sie sind nicht verantwortlich, ob Ihre Klienten clean werden wollen oder nicht. Das Suchtmittel loslassen wollen oder nicht. Das können Sie gar nicht. Das ist der Irrtum, wenn man appellativ wird. In der Appellation versucht man nämlich, den Wert als bedeutsam für den anderen zu setzen. Und das geht nicht. Er muss ihn erreichen. Er muss sich von ihm berührt erleben. Und dann erst wird es das Wollen auslösen. Ich habe diesen Gedanken sehr stark auch in die Arbeit für Pädagoginnen und Pädagogen übertragen. Das bedeutet nämlich, der Lehrer ist nicht für das Wollen, für das Lernen wollen seiner Schülerinnen und Schüler zuständig. Sie sind nicht zuständig, ob Ihr Patient jetzt frei werden will von dieser Sucht oder nicht. Sie können ihm aber Angebote machen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht zuständig sein. Das heißt aber, dass wir Angebote machen können, wo etwas für einen Klienten, für einen Patienten zum Wert werden kann. Also das heißt, wir können Wertmöglichkeiten anbieten, wir können Bewusstsein trainieren, wir können Achtsamkeit einüben, wir können Aufmerksamkeit einüben, um in die Wertberührung zu kommen. Woher kommt nun die Kraft, um das abschließend zu beantworten? Die Kraft zu wollen kommt erstens aus dem Wert und sie kommt in Sonderheit aus der Bedeutsamkeit des Wertes. Alles das, was für Sie zentral bedeutsam ist, für das setzen Sie Himmel und Hölle in Bewegung. Geben Geld aus, wo ein anderer sagt, dafür würde ich nie Geld ausgeben. Geben Stunden dran an Beschäftigung, wo ein anderer sagt, ist für mich verschenkte Zeit. Weil es für Sie persönlich bedeutsam ist. Möglicherweise muss damit noch nicht mal ein Zweck erreicht werden. Es reicht, weil es um die Verwirklichung dieses Wertes geht. Frankl sagt übrigens, wer das tut, der erlebt darin die Erfahrung von Sinn. Sinn ist im Grunde sowas, etwas flapsig gesagt, wie das Abfallprodukt der Wertverwirklichung. Das heißt, dort, wo wir hingegeben sind an einen Wert, den wir realisieren, und wenn dieser Wert für uns als zentral bedeutsam erlebt wird, daraus entsteht Kraft. Wenn Sie also fragen, wie kommt der Patient, der Klient zu seiner Kraft zu wollen, dann werden Sie sich auf die Suche machen müssen mit ihm, was ist wertvoll für dich? Und ich habe versucht, in meinem Vortrag deshalb zu zeigen, und die zweite Ebene ist, wie kannst du trotzdem die Spannung, die es als unangenehmen Zustand aushalten, damit das, was wertvoll ist, gelebt werden kann. Diese beiden Dinge sind ein ganz entscheidender Blick. Ich schließe, indem ich Ihnen kurz nochmal einige Charakteristika dieser Werte nenne. Werte haben vier Charakteristika, diese personalen Werte. Wir reden hier nicht über Moral und diese Dinge, ja, sondern es ist etwas rein subjektiv bedeutungsvoll Empfundenes. Sie haben das Charakteristikum der Attraktivität, also wir erleben Werte als anziehend. Das zweite Charakteristikum eines Wertes ist die Dauer. Dort, wo uns etwas wertvoll ist, spüren wir, wenn es zu Ende geht, ach schade, das ist schon vorbei, wie bei einem schönen Urlaub. Es könnte noch ein bisschen dauern. So, und diese Dauerhaftigkeit ist etwas, was dem Wert eigen ist. Also wo wir nur weg wollen, sind das eher Zeichen, dass wir da keinen Wert erleben. Dritter Aspekt, Beheimatung. Werte erleben wir dort, wo wir spüren, da will ich hingehen. Etwas, was ich hier übrigens sehr gelernt habe, dass viele, viele Menschen Wertvolles mit bestimmten Orten, in den Bergen, ein Baum, ein Stein, ein Weg und so weiter verbinden. Und sagen, wenn ich da hingehe, ist das wie eine Kraftquelle, in der ich auftanke. Wie etwas, wo ich zu Hause bin. Ja, das ist die Beheimatung. Dort wollen wir gerne sein. Und das vierte Element ist die Verlebendigung. Werte stiften Lebendigkeit, führen uns in die Vitalität. Wenn Sie diese Dinge nicht finden, dann werden Sie merken, die Menschen reden kognitiv über Werte. Sie sind aber nicht emotional ergriffen von Werten. Das heißt, wenn Sie also in eine Begleitung gehen mit Menschen und mit suchterkrankten Menschen, werden Sie schauen müssen, wie werden diese Elemente erlebbar, wenn er von dem spricht, was ihm wertvoll ist, zu erarbeiten, zu erreichen und so weiter. So kommen wir jetzt abschließend und zusammenfassend zu vier Pfeilern, aus denen sich das Wollen bildet im Menschen. Es ist erstens das Können. Das sind übrigens interessanterweise ein paar Parallelen zu dem Vorredner, der auch einige dieser Zusammenhänge benannt hat, so wie ich das etwas später kommt noch mitbekommen habe. Das heißt, wir können nur etwas wollen, was wir können. Alles, was wir nicht können und trotzdem wollen, ist kein Wollen, sondern ein Wünschen. Wünschen kann ich mir vieles, zum Beispiel, dass ich eine Prüfung mit 1 bestehe, ohne dass ich lerne. Ja? Aber wenn ich nicht gelernt habe und das nicht kann und ich will die Prüfung machen, habe ich zu Recht Angst, ja? Weil ich etwas nicht kann. Zweites Merkmal ist das Mögen. Dort, wo etwas für mich zum Wert wird, gibt es eine Nähebeziehung, da mag ich es, da ist es mir wichtig. Und die dritte Ebene ist die Legitimation. Ich darf das, was ich will. Es ist in Ordnung vor mir selbst, vor anderen, vor meinem Gewissen, nicht im Über-Ich. Und der vierte Aspekt ist das Sollen. Das ist das, was aus der Welt auf mich zukommt, als Wert auf mich zukommt und mich anfragt und sagt, willst du das jetzt machen oder nicht? Das ist das Sollen. Diese Sollensherausforderung ist, diese Aufgabe wäre eine Gelegenheit, mich ihr zu stellen und mich einzubringen. Wer diese vier Elemente berücksichtigt, der findet zur Kraft des Wollens. Und was Sie tun können mit solch einem Modell ist, zu überlegen, wenn es eine Verunsicherung im Wollen gibt, gibt es möglicherweise irgendwo hier ein Handicap, dass jemand in seinem Können nicht richtig positioniert ist, dass jemand im Grunde keine emotionale Beziehung aufgenommen hat, dass er verunsichert ist, ob er das darf, oder dass es im Grunde gar nicht wirklich ein Wert für ihn ist, weil er nur geschickt wurde. Und natürlich können Sie dieses auf Ihre ganz persönliche Arbeit im psychosozialen Feld beziehen. Also wenn Sie mal nicht für andere fragen, mit diesem Gedanken möchte ich abschließen, können Sie fragen, arbeite ich gerne? Kann ich meine Arbeit tun? Ist sie so richtig, wie ich sie tue? Ist sie für mich bedeutungsvoll? Wenn Sie das beantworten können, werden Sie sagen können, ja, ich will zur Arbeit gehen. Auch wenn der Wecker um 6.30 Uhr klingelt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke. Wir haben jetzt 5 Minuten für Fragen.
Würden Sie meinen, wenn Sie also das Wort auch Authentizität, wenn ich es richtig rausbringe, am Anfang verwendet haben, also dass sozusagen die Sucht und der Rausch davor steht, dass man wirklich authentisch wird, weil man ja doch irgendwie ein anderer, ein persönlichkeitsgeänderter Mensch ist, in einer anderen Realität lebt, zeitweilig und so weiter. Oder würden Sie meinen, dass Sucht und Rausch den Menschen zu einem besonders authentischen machen, weil ja so das alte Wort in Vino Veritas, also sozusagen durch den Rausch zeichnen sich jene Züge seiner Persönlichkeit heraus, die seine wahren und wirklichen sind, weil das natürlich auch, denke ich mir, schon ein überlegenswertes Faktum ist.
Ja. Also sind wir im Rausch noch mehr wir selber, ja, noch authentischer wir selber. Das ist eine schwere und komplexe Frage, die Sie stellen, weil es natürlich, weil die Frage darin liegt, was ist Authentizität? Ja, es kann ja ganz authentisch sein, sich mal einen Rausch zuzulegen, ja, und zu sagen, ich schlage mal die ständigen Bedenkenträgereien in den Wind, ja, und genieße das einfach mal, mich in einen Zustand zu begeben, der so ein bisschen freier und enthobener ist. Ich glaube, es gibt nicht die Antwort, dass ich sagen kann, ja oder nein an dieser Stelle darin, aber es ist tatsächlich die Frage in die Authentizität hinein. Und damit ist die Frage, was ist Authentizität oder was ereignet sich in der Authentizität? Authentizität ist nicht die Erfahrung, in seinen Wesenseigenschaften bestmöglich sich entfaltet zu haben. Authentizität ist demgegenüber Das ist vielleicht die Erfahrung von Identität, dass ich möglichst gut ich selbst bin. Mit meinen Anlagen, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Fertigkeiten. Aber aus der Identität heraus habe ich immer noch die nächste Frage zu stellen, stimmt das, was ich derzeit tue, mit mir und der Welt überein? Und das ist letztlich die Erfahrung der Authentizität. Ja, und die meisten Menschen verstehen Authentizität als, als Frage der Identität. Und da ist in meinem Verständnis dann der Irrtum. Und so kann es natürlich sein, dass auf einer bestimmten Ebene auch der Identität jemand, indem er ein Rauschmittel nimmt, sich vielleicht etwas leichter zeigen kann. Ja? Oder Wesensseiten von sich zeigen kann, weil nicht so viel Angst und als Hemmung zum Beispiel im Spiel ist. Die Frage wird bleiben, ob ich das dann nur auf diesem Wege kann oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt, das in die Verantwortung zu nehmen.
Nochmal danke. Dankeschön, Herr Kolbe.
Dankeschön.